ARD. Wer schon einmal in Kühlungsborn war, dem ist sie ganz sicher aufgefallen. Die große, eindrucksvolle Prunkvilla in bester Lage, direkt am Strand, die aber leider so aussieht, als hätte eine Abrissbirne sie bearbeitet. Das ist die Villa Baltic. Seit Jahrzehnten vegetiert das Gebäude vor sich hin und verfällt immer weiter. Aus den Plänen, der Villa zu neuem Glanz zu verhelfen, ist bisher nie etwas geworden. Ein Thema, das viele von euch so sehr bewegt, dass ihr uns sogar gebeten habt, darüber mal hier im Podcast zu sprechen. Und genau das machen wir heute. Mein Name ist Mirja Freie. Hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Warum dieses Thema so hoch emotional ist, das haben wir natürlich auch die Menschen in Kühlungsborn mal selber gefragt.
Weil das ja auch ein Thema ist, was sich schon lange zieht und eigentlich doch gar nicht so kompliziert ist, wie man meint. Und ich habe das Gefühl, da gibt es so ganz viele private oder sehr eigensinnige Interessen. Und das ist eigentlich das, was nervt, ehrlich gesagt.
Es wäre ja schön, wenn dieser Schandfleck verschwinden würde und es zu einer Einigung kommen würde, ne?
Ich bin Verfechter dafür, dass die Villa saniert wird, aber daneben nicht ein Hotel gebaut wird. Weil Kühlungsborn hat genügend Betten.
Verschieben ist nicht mehr. Es sollte was passieren jetzt.
Ich war als Kind da drin, eine tolle Marmortreppe, das Foyer. Es ist fantastisch gewesen. Ja, da war ich ein Butcher, 6, 7 Jahre. Da bin ich da rumgelaufen. Und heute, es tut mir weh.
Man hört schon, die Leute, die sind richtig angefasst und es ist ein Thema, das die Stadt wirklich in zwei Lager teilt. Wir haben schon ein paar Stichworte gehört, warum aber genau das Ganze so dramatisch ist, hören wir gleich. Ja, und wer die Villa seit langem begleitet, ist Thorsten Reinke, unser Reporter im Ostseestudio in Rostock und ich sage erstmal ganz lieb, hallo Thorsten.
Ja, hallo Mirja.
Thorsten, du hast ja mal gesagt, bei der Villa Baltic kann man so ein bisschen vom Dornröschenschlaf sprechen. Würdest du das immer noch so formulieren?
Ja, stimmt ja, stimmt auch wiederum nein. Also vielleicht klingt es einfach ein bisschen zu romantisch, wenn man es als solcher bezeichnet, wenn man bedenkt, dass seit mehr als 35 Jahren nichts passiert ist.
Wir gucken uns das jetzt mal genauer an, bringen uns nämlich einfach mal alle auf den gleichen Stand, würde ich sagen. Warum ist das Ganze so schwierig, beziehungsweise was ist denn daran so schwierig?
Also wenn wir schon beim Dornröschenschlaf waren, dann sagen wir doch mal, wir bleiben beim Märchen. Also es war einmal eine Jugendstilvilla, die nach langer Suche dann 2019 einen Investor gefunden hatte. Endlich. Also bis dahin waren auch schon mehr als 30 Jahre ins Land gegangen. Und jetzt dauern die Absprachen mit dem neuen Investor, den Brüdern Aschenbeck aus Oldenburg, jetzt auch schon 5 Jahre und es passiert nichts. Es gab dazu über 30 Abstimmungen in der Stadtvertretung, es gab Gutachten, Machbarkeitsstudien, schließlich auch ein Bürgerreferendum 2021. Aber zu diesem Bürgerreferendum sind nicht genug Leute gegangen, also Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner. Und deswegen hat dieses Referendum dann am Ende auch kein Ergebnis hervorbringen können. In der ganzen Zeit verfiel dann diese prächtige Marmorvilla weiter und weiter. Und es regnete rein, es wurde verwüstet, Treppenteile wurden rausgerissen, Mosaike entwendet, der Marmor wurde abgeschlagen. Ja, und die Graffiti sind ja immer noch an der Sandsteinfassade außen. Man muss sagen, dass sich der Investor, der jetzt 2019 eingestiegen ist, durchaus darum gekümmert hat. Aber natürlich nur in Grobarbeiten. Den Feinschliff muss die Villa kriegen, wenn ein Vertrag unterschrieben wird. Vorher macht er natürlich auch nichts, außer das Notwendige, um die Instandhaltung so gut wie möglich zu erhalten.
Na, ist klar. Jetzt haben wir ja einige Villen bei uns hier im Land. Was macht denn diese Villa so besonders?
Naja, man muss sagen, das ist wirklich so ein Neobarockbau von 1912, vom Allerfeinsten sozusagen. Damals war es ja in so verschiedene Baustile auch ineinander eingreifen zu lassen. So ein bisschen wie beim Berliner Dom. Außen gibt es diese runden Ecktürme, Pilaster, Erker, einen prächtigen Balkon und zwar mehrere sogar davon. Dann Mansardendach, dunkler Marmor innen drin, eine Freitreppe aus fein gestocktem rotem Granit. Und das zentrale Treppenhaus wird dann auch noch durch ein Glasdach belichtet. Also wirklich sehr, sehr prächtig.
Klingt wunderschön. Wie kam denn überhaupt diese Villa nach Kühlungsborn?
Ja, da habe ich mal eine kleine Zeitreise vorbereitet. Hören wir doch mal rein.
Zu den Fakten.
2,5 Millionen Goldmark lässt sich das Berliner Ehepaar Hausmann die Villa Baltic kosten. Zwischen 1910 und 1912 ist der klassische Sandsteinsäulenbau sofort ein Prunkstück an der Küste. Die Ehe der Eigentümerfamilie Hausmann bleibt kinderlos. So kommt die Villa 1931 zur Jüdischen Akademischen Gesellschaft und dient als Erholungsheim. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird es der Gesellschaft enteignet und zum Gästehaus der Goebbels-Stiftung. Nach dem Krieg nutzt es der FDGB als Erholungsheim. Das Besondere, eine Schwimmhalle ist direkt an die Villa angebaut und es gibt einen Durchgang. Wer will, kann sich nach dem Schwimmen in die Schlange einreihen an der Marmortreppe der Villa. Die Steaks für 3,75 Mark sind der Renner. Legendär auch die Schwofabende. In der Wendezeit fehlen dann die Gelder. Die Villa Baltik schlummert seit den 1990ern vor sich hin und zerfällt.
Das war Zu den Fakten.
Da steckt ja wirklich unheimlich viel Geschichte in diesem ursprünglich so schönen Gebäude. Ja, komisch, dass da seit der Wende dann immer noch nichts passiert ist. Was ist denn aus den Interessenten oder den Investoren geworden eigentlich?
Ich habe mal was zusammengestellt. In den 90ern verkauft die Stadt die Villa Baltik einmal für 1 Mark. Dann wird eine Disco und ein Café draus, aber das Ganze scheitert. Und bis Ende der 90er Jahre gab es noch vereinzelt Kulturveranstaltungen, aber die sind dann auch mehr und mehr eingeschlafen. Im Jahr 2000 gab es dann eine Rückübertragung an die jüdische Organisation Jewish Material Claims Against Germany. Und 3 Jahre später verkauften die dann wiederum für 650.000 Euro inzwischen das Haus an eine Haus- und Grundbesitz GmbH aus Chemnitz. Und dann ist erstmal 10 Jahre Ruhe und dann kommt ein illustrer Investor ins Bild. Und zwar Matthias Wagner, das ist ein Professor aus Brandenburg und der wollte unbedingt die Villa retten. Dazu muss man wissen, zu DDR-Zeiten gab es angegliedert an die Villa ein Schwimmbad und nach der Wende wurde dieses Schwimmbad dann ebenfalls nicht mehr weiter betrieben. Es wurde marode, Geldmangel der Stadt war der Grund. So, jetzt gab es aber, als der 2013 auftrat, eine Stadtvertreterinitiative. Wir wollen das Schwimmbad wieder aufbauen, wir wollen Schwimmbad nebenan, also neben der Villa Baltik. Das wär's doch. Der Investor sagt, machen wir, aber eben mit einem Hotel obendrauf. Also ein Kombi, unten Bad, oben Hotel. Der damalige Bürgermeister war allerdings dagegen. Und das Ende vom Lied, der Investor forderte dann plötzlich nochmal 7000 Quadratmeter mehr vom Baltikpark. Dann sagte die Stadtvertretung, nee, nicht mit uns, also keine neue Schwimmhalle, keine Villasanierung. Und die Instandhaltung wurde dann auch mehr und mehr vernachlässigt vom Investor und Eigentümer. 2017 kam es dann zum Abriss der benachbarten Schwimmhalle. Und die jetzigen Investoren, Jan und Berend Aschenbeck, kamen dann 2019 ins Spiel, wie gesagt aus Oldenburg. Die kauften dem Professor die Villa ab, damals für 2 Millionen Euro. Und das Interessante, damals stand die Villa für diesen Preis auch im Immo-Scout. Also wir zwei hätten die auch kaufen können, aber cool. Unsere finanziellen Mittel hätten wahrscheinlich nicht ganz ausgereicht, glaube ich mal.
Nee, ich würde auch sagen, so ein paar Millionen habe ich da leider nicht liegen. Aber diese Investorenbrüder, die sind jetzt also seit 5 Jahren ja an Bord. Welchen Bezug haben die denn eigentlich zu Kühlungsborn und der Villa Baltik?
Ja, also erstmal, sie kommen zwar aus Oldenburg, aber der Jan Aschenbeck, einer der beiden Brüder, der ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und der hat seine Kindheit auch sehr viel in Kühlungsborn verbracht. Mhm. Und schon damals ist er auf die Villa aufmerksam geworden und damit Mitte 30 hat er gesagt, ach Mensch, diesem Projekt könnten wir uns widmen und hat dann das Gebäude gekauft mit seinem Bruder, der ebenfalls Wirtschaftswissenschaftler ist. Die beiden haben im Raum Oldenburg viele Wohnhäuser, aber auch alte Villen saniert und wieder zu Wohnhäusern gemacht oder auch gekauft und für unterschiedliche Nutzungen wieder zur Verfügung gestellt und nach meinen Recherchen auch mit einem guten Ruf.
Dann sind wir ja jetzt mitten im Thema, Thorsten. Die neuen Investoren, die haben die Villa also gekauft. Sie haben einen Plan, wie sie die Villa nutzen wollen. Wie sieht der denn nun genau eigentlich aus?
Ja, das Wichtigste dabei, bei diesem neuen Plan, sind die Finanzen. Und jetzt muss ich sagen, da bin ich wirklich in meiner Recherche auch oftmals aus der Kurve geflogen.
Glaube ich, ja, glaube ich.
Und ich will es jetzt versuchen mit einem Zahlensalat, der aber leicht verdaulich ist. Es sind nicht alle Zahlen drin, aber ich versuche die wichtigsten Zahlen dabei zu berücksichtigen. Also, zunächst haben wir schon gesagt, die Villa hat 2 Millionen Euro gekostet. Dem Investor, dem neuen Investorpartner.
Nur die Villa.
Richtig, nur die Villa. Da gab es eine Idee dazu. Bauen wir doch einfach diese Villa zu einem Hotel um. Und das Geld, was wir in die Sanierung stecken, der Villa, das können wir durch dieses Hotel dann wieder reinholen. Dann kam natürlich der Denkmalschutz und hat gesagt, nee, also ihr könnt die Räume nicht einfach wieder aufteilen und da jetzt ein Zweibettzimmer draus machen, sondern die muss natürlich so erhalten bleiben, wie sie vorher auch aussah. Das macht den Denkmalschutz aus. Also wir können hier drin eigentlich nichts verändern. Okay, haben die Investoren gesagt, das geht nicht. Also bauen wir doch ein Hotel nebenan. Und zwar genau dort, wo bis 2017 ja noch diese alte Schwimmhalle stand. Und damit beginnt dann also das Gewitter in Kühlungsborn. Denn aus Freude wurde jetzt Frust bei den Stadtvertretern. Die hatten erst gesagt, super, wir haben einen neuen Investor, aber jetzt will der wieder ein Hotel bauen nebenan. Und so ein Hotel, das ist eben immer der Kritikpunkt in Kühlungsborn bei den Stadtvertretern, aber auch bei den Kühlungsbornerinnen und Kühlungsbornern.
Das heißt, was genau werfen jetzt die Kritiker den Investoren vor? Also nur, dass sie jetzt ein Hotel bauen wollen, wenn es jetzt was anderes wäre, wäre es nicht so schlimm?
Ach, das glaube ich nicht. Es geht einfach um diesen Baltikpark. Diese Villa steht ja im Baltikpark nach vorne hin. Also wenn man aus dem Fenster der Villa guckt, guckst du schön auf die Ostsee. Und im Rücken hast du diesen Baltikpark. Und natürlich, wenn du dann nebenbei noch ein Hotel hast, direkt an der Villa Baltik, A, stört es die Sichtachse. B, wollen die Einwohner auch nicht noch ein zusätzliches Hotel? Nicht alle, aber einige. Wenn man bedenkt, Kühlungsborn hat im Jahr 400.000 Touristen und 8.000 Einwohner.
Oh.
Das heißt, du hast auf einen Einwohner 500 Touristen. Ja, aber auf der anderen Seite natürlich, Touristen bringen ja auch Geld rein. Aber nun gut, also das ist der Kritikpunkt auf jeden Fall, ja. Zu viele Hotels in Kühlungsborn, wir wollen nicht noch mehr. Und dann hat man dem Investor natürlich in der vorgehaltenen Hand auch vorgeworfen, du willst hier durch die Hintertür ein 120-Zimmer-Hotel bauen und damit ordentlich viel Geld verdienen.
Ja, und wie argumentieren jetzt die Stadtvertreter und Kühlungsborner, die für die Pläne des Hotels sind oder den Kompromiss wohl oder übel eingehen würden?
Ja, die sagen natürlich, seit 35 Jahren verkommt die Villa Baltik. Es passiert gar nichts. Und jetzt haben wir endlich mal einen Investor, der bei der Stange bleibt und der glaubhaft versichert, wir tun hier was. Kein Investor würde so etwas umsonst tun.
Nee, natürlich
also,
nicht.
Also wir müssen irgendwas anbieten. Ja, und das Hotel gegen eine renovierte Neubarockvilla, das ist es uns wert, sagen die Befürworter. Und es gibt sogar noch neue Arbeitsplätze und auch Steuereinnahmen natürlich für Kühlungsborn. Und so kam es dann am Ende auch. Der Kaufpreis für das Hotelgelände neben der Villa wurde nach langem Hin und Her auf 5,9 Millionen Euro festgelegt. Aber, jetzt aufgepasst, der Kaufvertrag ist bis heute noch nicht unterzeichnet.
Das heißt, dieser Kaufvertrag für dieses ehemalige Schwimmbadgelände, ne?
Davon richtig, sprechen. Ja, genau. Genau so.
Und der ist noch nicht unterzeichnet, wieso das?
Da gab es Hickhack bei der Frage, wie viel dieses Gelände wert ist. Es gab ein Gutachten, Gutachten A. Das Gutachten A sagt, Mensch, ist doch wirklich eine super Lage, direkt am Wasser, neben der Villa. Also dieses Gelände ist 5,9 Millionen Euro wert. Dann haben die Investoren gesagt, okay, aber die Stadt hat ja Auflagen erteilt. Und zwar hat die Stadt folgende Auflage erteilt. Sie wollten Mitspracherecht bei dem Hotelbau. Es sollte ein gehobenes Hotel am Ende sein. Am Ende kam auch raus, es sollte ein Hotelanbau aus Holz werden. Also die Kosten wurden teurer, wurden höher. Ja. Und dann als entscheidenden Punkt in Verbindung mit diesem Gelände neben der Villa wollte sich die Stadt das Zugangsrecht zur Villa selbst auf Ewigkeit festschreiben lassen. Das heißt, Investor hat die Villa gekauft für 2 Millionen Euro. Das Gelände nebenan 5,9 Millionen Euro. Die Stadt sagt, wir verkaufen dir das für 5,9, aber nur, wenn wir auch ein eindeutiges Mitspracherecht bei der Villa haben. Wir wollen entscheiden, was dort passiert. Zugangsrecht und Entscheidungskompetenz bei der Nutzung der Villa in der Zukunft. Ja, und das waren so die Knackpunkte. Es gab also dann zwei Gutachten. Das zweite Gutachten dann hat gesagt, unter diesen Voraussetzungen, die dort herrschen, ist dieses Gelände nicht mehr 5,9 Millionen Euro wert, sondern sogar nur noch weniger als 1 Million. Und das sind natürlich schon riesige Unterschiede gewesen.
Ich kann es aber auch verstehen, weil du die Villa kannst du dann ja nur in ganz gewissem Rahmen, also die musst du ja öffentlich machen. Das ist ja, also egal, was du da nachher reinmachst, das muss ja was Öffentliches sein.
Ja, richtig, stimmt. Aber auf der einen Seite natürlich, klar. Auf der anderen Seite ist das ja auch die Villa der Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner. Ja, also die wollten natürlich nicht, dass wir dann eine Villa haben, in die wir gar nicht reinkommen. Und deswegen hat die Stadt gesagt, wir wollen einen öffentlichen Zugang absichern in der Villa.
Verstehe ich, aber dann frage ich mich, warum die Kühlungsborner nicht selber einfach gesagt haben, sie kaufen die Villa und kümmern sich darum, dass die wieder hübsch wird.
Ja, da muss ich mal mit meinem Papa antworten. Der hat früher immer gesagt, einen nackten Mann kannst du nicht in die Tasche fassen. Ganz so schlimm. Ja. Ganz so schlimm ist ein Kühlungsborn nicht, aber es geht in die Richtung. Wie allen Städten und Gemeinden schwimmt Kühlungsborn auch nicht im Geld. Kühlungsborn geht es auf jeden Fall besser als anderen Städten oder vielleicht einigen Städten hier bei uns im Land. Aber auch da, klar, Geld ist knapp. Zum Beispiel fehlt Kühlungsborn noch heute Gelder aus der Corona-Zeit.
Okay.
Ja, da wurde ja nichts eingenommen. Und zum Beispiel 2021 fehlten 1,8 Millionen Euro in der Kasse aus den Kurabgaben, die natürlich nicht eingegangen sind, weil es auch keine Touristen gab. Also auch da muss man sehr aufs Geld achten.
Aber auch da sind die Touristen dann doch willkommen. Also gut, es soll also ein Investor sein, aber zur Villasanierung gehören ja noch weitere Haushaltspläne und Millionen, oder?
Okay, ja. Also jetzt noch mehr Zahlensalat?
Offenbar. Ich glaube, wir kommen da nicht drum rum, Thorsten.
Wir kommen da leider nicht drum rum. Also wir hatten jetzt schon die 2 Millionen für die Villa, genau. 5,9 Millionen für das Gelände daneben. Und jetzt geht es natürlich um die Sanierung der Villa selbst. Die kostet ja auch Geld.
Ja, ja, genau.
Die steht ja jetzt nur einfach da. So, und der Investor hat diese Kosten auf 18 Millionen veranschlagt.
Mhm.
Das heißt 18 Millionen, mit denen er dann die Villa sanieren will oder sanieren muss. Gut, jetzt haben wir die 18 Millionen, aber jetzt passierte Folgendes. Wird die Villa saniert, dann muss auch ganz Kühlungsborn oder auch die Touristen müssen einen Zugang zu dieser Villa haben. Also du brauchst Parkplätze, du brauchst Zufahrtswege und. Und dafür gab es ein neues Gutachten, ein städtebauliches Konzept. Und dabei kam raus, ganz Kühlungsborn West, ein ganzer Stadtteil, muss verändert werden, wenn wir tatsächlich diese Sanierung umsetzen. Und dafür kamen jetzt natürlich neue Gelder ins Spiel. Aber auch da gab es eine glückliche Fügung, dass nämlich Bund und Land sagten, ihr kriegt für den Umbau im Falle einer Sanierung der Villa 8 Millionen Euro von uns.
Das ist nett.
Ja, dann hätten wir also Bund und Land wollen sich mit 8 Millionen beteiligen. Du kannst die Villa sanieren und klar, den Hotelbau musst du schlucken. Und dann dementsprechend hast du aber Gelder für andere Projekte.
Ja, jetzt ist es ja eigentlich wunderbar, sollte man meinen. Danach bekäme ja Kühlungsborn auch eben, wie du schon sagtest, diesen neuen Stadtteil, dann eine neue Villa und ein Großteil der Kosten würden ja eben auch noch dann bezahlt.
Richtig, aber alles nur unter dem Vorbehalt, dass die Stadtvertretung den Plänen zustimmt und der Investor dann natürlich auch anschließend mit der Sanierung der Villa beginnt.
Mhm.
Zur Erinnerung, nach 5 Jahren Gesprächen mit dem Investor gibt es noch keinen Kaufvertrag. Die Villa verfällt weiter, bis heute. Und dann kam es zu der entscheidenden Sitzung, so ein kleiner Mini-Showdown.
Okay.
Und zwar im Dezember 2024. Sind alle da, alle Stadtvertreter sitzen da, sollen abstimmen. Und was passiert? Es gibt einen Patt. Und das bedeutet, der Sanierungsplan wird nicht umgesetzt, abgelehnt.
Du dumm. Warum das? Also wie kam denn sowas nach 5 Jahren? Jetzt mal im Ernst, man ist ein bisschen fassungslos von außen jetzt betrachtet.
Ein Wort, Neuwahlen.
Ah.
Es gab Neuwahlen dort mit einer neuen Bürgermeisterin, neuen Mehrheitsverhältnissen in der Stadtvertretung. Es gab neue Vorstellungen, was mit der Villa Baltic passieren soll. Und es gab Kritik an den alten Beschlüssen, die bereits gefasst worden sind. Die neue Bürgermeisterin Olivia Arndt von der Fraktion Kühlungsborner Liste ist seit diesem Januar im Amt und die erklärt das so.
Der Kaufvertrag hat nach Überprüfung unseres Anwalts die Interessen der Stadt nicht hinreichend sicher berücksichtigt. Das sind keine wirtschaftlichen Nachverhandlungen, das heißt, es geht nicht um den Kaufpreis. Es sind zum Teil Definitionen, die gesetzt sind, wie was ist die öffentliche Nutzung oder in welchem Maß wird die Erschließung seitens der Stadt für das Grundstück noch vorgenommen.
Okay, und was sagen die, die die alten Kompromisse mal ausgehandelt haben?
Hören wir doch zunächst mal, was der Investor Jan Aschenbeck sagt, nachdem die Bürgervertretung das Sanierungskonzept abgelehnt hat.
Und Achtung, ich glaube, der O-Ton ist ein bisschen von der Audioqualität hat ein bisschen gelitten, ne?
Ja, stimmt, das war eine Videokonferenz, weil Herrn Aschenbeck kriegt man nicht so einfach. Dazu gleich mehr.
Wenn man sich wenigstens über Alternativen gestritten hätte, dann würde ich ja heute sofort wieder nach Küngersborn fahren und sagen, wir haben angerufen, wir wollen über Alternativen sprechen. Haben wir aber nicht. Und deswegen sehe ich, ich bin einfach nur achtlos.
Das ist ein Auszug aus dem letzten Interview, quasi Kamera-Interview, was ich im Dezember mit ihm geführt habe. Und man muss sagen, dass Herr Aschenbeck seitdem sich sehr, sehr zurückgehalten hat. Ich habe mit ihm regelmäßig telefoniert und ich habe auch für diesen Podcast nach einer frischen Stellungnahme angefragt. Aber ich habe folgendes Gefühl. Das ist ein sehr emotionaler Mensch. Und ich glaube, er weiß, dass er, wenn er jetzt sehr emotional wieder antwortet, dass es ihm dann quasi, dass es ihm das noch schwieriger macht, mit der neuen Stadtvertretung zu einem Kompromiss zu finden. Und ich glaube, das steht im Vordergrund. Jetzt lässt er erstmal oder lassen beide Seiten dementsprechend auch erstmal die Anwälte sprechen.
Das verstehe ich. Aber es gibt ja nicht nur den Investor. Andere Interessenvertreter oder Politiker, die haben sich doch auch zu Wort gemeldet, oder?
Korrekt. Als die frisch gewählten Stadtvertreter im Januar dann vieles wieder aufrollen wollten von den alten Beschlüssen und gegen den Sanierungsplan stimmten, klagte dann der Ex-Bürgermeister Rüdiger Kozian gegen den Beschluss der neuen Stadtvertretung mit der neuen Bürgermeisterin an der Spitze. Sein Argument war, mit der Entscheidung, die alten Beschlüsse außer Kraft zu setzen, handle Kühlungsborn gegen das Eigeninteresse der Stadt. Und das verstoße gegen die Kommunalverfassung. Altbürgermeister Rüdiger Kozian formuliert das übrigens auch sehr emotional.
Sowas kann gar nicht im Sinne einer Stadt sein. Das wäre auch übrigens einmalig. Sowas hat es noch nie gegeben, dass eine Kommune Fördergelder in Höhe von 8 Millionen einfach ablehnt.
Das war der Ex-Bürgermeister. Demgegenüber steht aber jetzt eine andere Konstellation bei der Bürgervertretung. Zum ersten Mal sitzt auch die AfD drin mit 2 Stimmen. Und Volker Spengler von der AfD, Kühlungsborner Stimme, hat zur Villa Baltic Folgendes gesagt.
Die Sorgen auch vieler Bürger hier in Kühlungsborn, dass dieses Grundstück eben nicht so bebaut wird, wie sich viele das vorstellen. Diese Sorge sehen wir auch.
Kurz und bündig. Was jetzt feststeht, ist, dass das Kühlungsborner Thema Villa Baltic und das Gelände drumherum längst kein Thema mehr allein der Stadt ist. Die Landespolitik schaut dort genau hin. Klar, sie hat ja auch Gelder in Aussicht gestellt. Für das Fördergebiet laufen die Fäden in Schwerin bei der Referatsleiterin für Stadtentwicklung und Stadtförderung zusammen. Sie ist eine entscheidende Person, Ans-Vera Scharenberg, und sie spricht davon, dass der Stadt nicht nur 8 Millionen durch die Lappen gehen, sondern sogar am Ende noch viel mehr.
Der Schaden für die Stadt wäre aber insgesamt noch wesentlich größer, weil das Kosten- und Finanzierungskonzept für diese sogenannte städtebauliche Gesamtmaßnahme, also ein räumlich abgegrenztes Gebiet, sind mit 12 Millionen geschätzt worden. Und für diese 12 Millionen haben wir uns auch gemeinsam auf den Weg gemacht, mit Kühlungsborn diese Maßnahmen zu realisieren.
Unter PS jetzt nur, auch die Denkmalschutzbehörde ist natürlich für einen möglichst baldigen Start der Sanierung, denn das Gebäude verfällt mehr und mehr.
Wahnsinn. Halten wir mal fest. Es gibt einen Investor, einen Altbürgermeister, der gegen die Beschlüsse der eigenen Stadtverwaltung klagt. Ein Stadtteil, der nicht saniert wird, obwohl dafür eigentlich Geld zur Verfügung stünde. Und eine Villa, die weiter zusammenfällt, obwohl inzwischen schon der Denkmalschutz gesagt hat, mach da mal was schneller fertig. Und dann noch ein geplantes Hotel, das vielen da offenbar ein Dorn im Auge ist.
Richtig. Und obendrauf kommen dann noch Fristenregelungen. Also der Bund und Land haben gesagt, ihr kriegt die Gelder nur von uns, wenn ihr bis zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Sanierungsplan stimmt. Das ist ausgeblieben. Also theoretisch wären diese Gelder dann auch weg gewesen. Hinzu kommt, es gab eine Sendepause zwischen der neuen Bürgermeisterin und dem Investor oder auch der Stadtvertretung insgesamt und dem Investor. Und es gab auch neue Anwälte von Seiten der Stadt. Und die mussten sich auch natürlich mit dem Thema erstmal beschäftigen und sich einlesen. Aber jetzt ein kleiner positiver Fakt. Mir hat die Bürgermeisterin im Gespräch zugesichert, Olivia Arndt, dass inzwischen die Fristenregelung von Bund-Land, dass diese Fristenlegung aufgehoben sei, beziehungsweise dass man sich auch noch später entscheiden könne. Also da ist noch nichts vom Tisch und die 8 Millionen sind jetzt nicht plötzlich in Nordrhein-Westfalen oder anderswo.
Okay, das heißt also, wer weiß.
Also wir stellen fest, die Leute sind richtig angefasst, ist ein ungeheuer emotionales Thema, wie du es auch schon zu Beginn formuliert hast. Und die Stadt ist wirklich in Pro und Contra geteilt.
Und genau das hast du ja auch erlebt, Thorsten, denn du bist ja als Journalist regelmäßig bei diesen Sitzungen der Stadtvertretung mit dabei oder besser eben auch an entscheidenden Stellen eben nicht, ne?
Korrekt. Beim Thema Villa Baltic stellt Kühlungsborn Bürgervorsteher Uwe Ziesig in den Bürgervertretungen eine für uns Medienvertreter immer wieder entscheidende Frage.
Sie haben es bestimmt schon bemerkt, der NDR ist hier und möchte hier heute Abend ein bisschen die Versammlung verfolgen, aber laut unserer Geschäftsordnung müssen wir darüber abstimmen, ob wir sie drin lassen oder nicht. Und deshalb haben Sie alle ein Zettel bekommen, wo Sie ankreuzen können, ja oder nein. Herr Reinke, Sie müssen sich auch nicht gedulden, wir müssen die Zettel einsammeln. Und dann werden wir sehen, wie das aussieht. Aber das kennen Sie ja schon.
Ja, und dann stimmen die also alle geheim ab, ne?
Genau. 20 Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter hat Kühlungsborn. Das Ergebnis sieht seit Dezember letzten Jahres immer so aus.
Die Aussehen haben ergeben, dass 5 dagegen sind. Und deshalb müssen wir Sie leider bitten, den Raum zu verlassen. Tut mir leid, Herr Reinke.
Ja, aber es tut ihm ja leid.
Ja, es tut mir zumindest leid, aber es ist kein Einzelfall. Ne? Es geht halt immer so, seit Dezember bei jeder Stadtvertretungssitzung geht es genau so. Ja? Also es ist für mich als Journalist einfach seltsam, weil ich bin ja Vertreter der Öffentlichkeit. Also was wir dokumentieren, stellen wir natürlich auch zum Beispiel den Zuschauern oder Zuhörern zur Verfügung. Und das können wir dann dementsprechend nicht, beziehungsweise können nur darüber berichten, aber waren dann nicht direkt mit dabei. Es zeigt aber auch, wie groß und hoch die Emotionen kochen und mit welch harten Bandagen dann da gekämpft wird.
Ja.
Und es gibt auch Stadtvertreter, die dann auf mich zukommen und tatsächlich sagen, wegen ihrer Berichterstattung entscheide ich mich jetzt pro oder contra. Ja, also es gibt beides. Also es pusht sich dann so richtig hoch. Also das ist auf jeden Fall schon zu merken. Und ich selber muss auch wirklich sagen, ich habe bei keinem Thema so viel Zuhörer- oder Zuschauerpost bekommen wie bei der Villa Baltic. Also die Leute berührt das. Und der NDR beantwortet übrigens auch jede Frage oder jeden Kritikpunkt, ich auch. Aber das ist Arbeit, die tue ich gerne, egal wie emotional und auch wie pro oder contra das ist.
Aber es ist schon krass, ne? Wie lange bist du jetzt als Journalist unterwegs, Thorsten?
Also insgesamt, da müsste ich mich ja bekennen, wie alt ich bin.
Also, dass man grob einschätzen kann, okay, das ist jetzt nicht mehr der junge Hüpfer, kannst du schon sagen.
Nicht. Nee, überhaupt nicht. Ist vielleicht dafür aber auch gar nicht so schlecht. Also, aber es ist ein gutes Thema. Insgesamt gibt es 6 Reporterinnen und Reporter, die sich in das Thema Villa Baltic eingearbeitet haben.
Ach, krass.
In dieser Zeit.
Ja.
6, das ist wirklich eine ganze Menge. Und ich bin jetzt der Letzte, nicht der Neueste, auch nicht mehr der Frischeste, aber ich bin jetzt der zuletzt gekommen ist und der diesen Prozess jetzt zum Ende begleitet hat. Bis zum Ende begleitet hat, ja. Bis zum jetzigen Ende begleitet
hat. Bis zum jetzigen Ende, das ist ja noch nicht zu Ende. Wir wissen ja noch nicht, was so passiert.
Ja, genau.
Aber vielleicht ist das ja auch schon die Frage, was würdest du denn, also wenn du jetzt gefragt werden würdest, du bist schickst mitten in der Materie, wie würdest du denn bei der Villa Baltic entscheiden?
Boah, nee, das ist eine gemeine Frage.
Ja.
Also wirklich, die ist gemein, die ist kompliziert und ich bekomme dann wieder diese E-Mail-Flut, ne?
Naja, du musst sie ja sowieso beantworten.
Ja, stimmt ja auch. Ich will es auch versuchen, aber mit Vorsicht. Ja, ich sehe wirklich ein, dass die Kröte mit dem Hotel, die ist wirklich schwer zu schlucken.
Ja.
Aber nach 35 Jahren, wenn man diese Villa wieder in ihrem Glanz erstrahlen lassen will, nach 35 Jahren muss etwas passieren. Deswegen würde ich sagen, zustimmen zu dem Plan, dem Investor genau auf die Finger gucken und auch für fristgerechtes Arbeiten sorgen und sich dann freuen über den neuen Stadtteil Kühlungsborn-West, wenn er dann fertig ist.
Ja. Ja, und jetzt mal Butter bei die Fische. Was glaubst du, wird dann tatsächlich jetzt passieren? Wir haben ja jetzt schon gehört, die Fristen wurden so ein bisschen verlängert. Das könnte dann doch noch vielleicht klappen. Was glaubst du?
Also ich wage mal einen Blick in die Glaskugel. Aber bitte ohne Gewähr, ist jetzt wie bei den Lottozahlen, ja? Also genau so. Also, meine Recherchen haben ergeben, dass die 9 Anwälte, also von Stadtseite und auch vom Investor, miteinander reden und Punkt für Punkt abklären.
Mhm.
Die neue Stadtvertretung mit der neuen Bürgermeisterin fühlen sich mit ihrer Kritik ernst genommen von der Investorenseite und merken auch, dass dort etwas passiert, dass man auf ihre Probleme oder ihre Fragen durchaus Rücksicht nimmt.
Mhm.
Und dann haben wir einen Investor, der loslegen will, der wirklich in den Startlöchern steht, der wirklich möchte. Und deswegen mein Urteil, aber mit Vorsicht, ja?
Ja.
Okay, gut. Also es wird einen Sanierungsplan geben, der wird mit breiter Mehrheit beschlossen, inklusive Kaufvertrag und das vielleicht sogar schon dieses Jahr Ende Mai.
Ah, also Ende gut, alles gut, kann man dann sagen.
Ja, wir hatten ja vom Märchen am Anfang gesprochen, Dornröschenschlaf und. Also Märchen muss ja gut ausgehen, würde ich jetzt erstmal sagen.
Kleiner Hinweis an dieser Stelle, wir zeichnen diesen Podcast schon Ende April 2025 auf und können natürlich nur abbilden, was bis heute passiert ist. Falls ihr also viel später noch zuhört, kann es natürlich sein, dass es inzwischen schon wieder ganz neue Wendungen gibt bei der Villa Baltic, weil das weiß man ja nie so richtig. Ne? Würdest du auch sagen, Thorsten?
Auf jeden Fall.
So, dann danke ich dir jetzt erstmal, Thorsten, dass du uns das alles einmal erläutert und erklärt hast, auch wie das so kompliziert ist, für den NDR darüber zu berichten. Fand ich sehr spannend.
Ja, sehr gern. Habe ich sehr, sehr gern gemacht. Und wir zwei gehen dann gemeinsam in das Café an der Villa Baltic und ich gebe ein Stück Käsekuchen aus dann.
Mensch, du hast ja optimistische Pläne. Das finde ich ja super. Ich bin auch für Kuchen immer zu haben, also gerne.
Wunderbar.
Mal sehen, in welchem Jahrzehnt es dann sein wird.
Ja, das ist die große Frage.
Die Redaktion der heutigen Folge, die hatten übrigens Sabine Frömel und Melanie Jaster. Ja, und um den Verfall einer Villa und ihres Besitzers geht es übrigens auch im plattdeutschen Hörspiel De Olle Villa aus der Redaktion von Bremen 2. Das ist mein Podcast-Tipp für heute für euch. Ihr findet ihn wie immer in unseren heutigen Shownotes. Und mein Name ist Mirja Freie. Ich sag bis ganz bald.